Ja, du wolltest mir die Adresse noch schicken. Ich würde, dass ich dir das Buch zusende.
Ah ja, genau.
Da ist nämlich hinten im Anhang noch ein Kapitel angefügt zum Enneagramm. Was es wirklich ist, was die Symbolik des Enneagramms ist, ist nämlich der Hinweis auf die Umkehr. Und das ist, was wir ja hier machen, Umkehrungen, Umkehr nach innen vom Kopf ins Herz oder in die Wirklichkeit, weil der normale Mensch so, also normalerweise lebt der Mensch im Kopf, er glaubt, was er denkt und glaubt, dass das, was er denkt, die Wahrheit ist. Und hier ist eigentlich das Bewusstsein, was ich auch manchmal das Wahrheitsbewusstsein nenne, im Denken eingeschlafen und das kommt durch diese ursprünglich unbewusst eingeprägten Gedanken, Kindheit und sogar noch davor, davor und davor und davor, übertragen von Generation zu Generation. Und wo ist der Anfang dieser Gedanken? Ich ist der erste Gedanke, ist quasi die Trennung vom göttlichen, universellen Bewusstsein, getrennt ins Ich.
Ja, der Live-Chat hat begonnen. Ihr könnt Fragen stellen, wenn Fragen da sind, in Chat schreiben oder direkt bei Zoom. Kann losgehen.
Ja, Uwe ist neben mir, er liest vor und ich antworte. Aber eigentlich weiß ich nicht genau, ob ich das bin. Die Antworten passieren durch mich. So wie die Frage kommt, passiert hier eine Antwort. Und die Wahrheit ist, diese Antwort hat nichts mit mir zu tun. Kommt einfach. Und vielleicht haben wir Freude oder Spaß an Frage und Antwort. Ist Kontakt? Kontakt. Über Frage und Antwort. Und das ist auch, was wir tun hier in der Gemeinschaft der Sangha. Es werden Fragen gestellt. Und die Antworten im Inneren gefunden, ist eine Ausrichtung nach innen, auf die Wahrheit im Inneren, weg von der sogenannten Wahrheit, die im Kopf eingeprägt ist, die nie überprüft wurde und nie aus der umgekehrten Perspektive betrachtet wurde. Wir finden also die inneren Antworten. Die inneren Antworten sind quasi die Antworten des eigenen Gurus. Wir brauchen keinen Guru im Außen, der uns eine Antwort gibt, sondern auch die Antworten, die ich jetzt gebe, sind in euch selbst zu finden. Es sind nicht meine Antworten. Alles ist eins. So viel zur Einleitung. Also es gibt niemanden, der eigentlich Fragen stellt und niemanden, der antwortet. Alles geschieht, weil es geschehen soll. Alles geschieht, weil es geschehen soll.
Ja, dann würde das niemand hier gerne eine Frage stellen zur Einleitung. Also tatsächlich ist das auch schon das Thema, weil viele im Satsang, also Satsang-Lehrer oder wie auch immer die sich nennen, sprechen heutzutage von diesem Nichts. Es gibt nichts und es gibt niemanden. Und du sprichst von der Umkehrarbeit, Spiegelarbeit. Und die Frage ist, kann man denn diesen Schritt ins Nichts auch direkt vollziehen, dass man sich diese ganze Umkehr- oder Spiegelarbeit spart, wenn doch da nichts ist? Geht es dann, dass man diesen Schritt überspringen kann?
Denn ja, nichts ist und du erfährst die vollkommene Freude und Glückseligkeit dabei. Klar. Wenn das nicht die Erfahrung ist. Bedingungslose Freude. Urvertrauen in das, was ist. Ohne Angst, dass der Körper stirbt. Dann ist das alles richtig, wie es ist. Und in diesem Zustand würde derjenige, der nichts ist, wahrscheinlich auch nicht hier sich zugeschaltet haben. Der verweilt in diesem wundervollen, mysteriösen Nichts. Und solange es aber eine Frage gibt, was ist das Nichts oder was ist deine Frage? Überspringen? Ja, was überspringen? Also möchtest die Arbeit gerne überspringen und nichts tun.
Im Nichts
sein. Ja, das ist, was du schon bist. Nichts Persönliches. Wenn das aber nicht deine Wahrnehmung ist, weil du glaubst, du bist eine Person, eine getrennte Person, dann ist, da wird da Schmerz sein und Angst. Die Person könnte sterben, sie könnte nicht recht bekommen. Und das ist natürlich etwas, das tut weh. Und wie willst du das überspringen, diesen Schmerz? Du kannst natürlich so tun, als ob du nichts bist. Das, was heutzutage viele machen, wenn sie diese Satsang-Lehrer hören, die von dem Nichts sprechen. Also diese innere Arbeit, wo wirklich nichts ist, gerne überspringen würden. Können sie versuchen. Wenn es klappt, klappt's. Wenn nicht, gibt's immer noch diese Notbremse, die Spiegelung anzuerkennen. Und die Spiegelung bedeutet, die Nicht-Dualität anzuerkennen. Alles, was außen ist, bin ich selbst. Nichts ist dazwischen. Oben ist dasselbe wie unten, innen dasselbe wie außen. Wer dieses universelle Bewusstsein anerkennt, das sich durch die Spiegelung definiert, der kommt tatsächlich in den bewussten Zustand, dass hier nichts ist außer Freude, Lebensfreude, bedingungslose Lebensfreude. Es ist also eine goldene Brücke, die Erfahrung des Nichts zu machen, was nichts als Freude bedeutet. Und diese reine Lebensfreude, selbst zu sein, ist liebendes Gewahrsein. Das sind offene Augen, die nichts mit den körperlichen Augen zu tun haben. Es ist liebendes Gewahrsein. Es ist liebendes Gewahrsein. Und jedes Wort, was über die körperlichen Sinne oder über die Hörorgane oder jeder Effekt, der von außen an den sogenannten Körper, der verschwindet natürlich nicht, herankommt, wandelt sich in Freude um. Weil es keine Bedeutung hat. Nichts hat eine Bedeutung, außer dass es Freude erzeugt. Ja, eine komische Erklärung jetzt. Also ich habe versucht, da irgendwie ranzukommen. Nichts bedeutet eigentlich nichts als Freude. Jedes Wort ist Gott. Es hat keine andere Bedeutung als göttliche Präsenz. wenn der Verstand es bewertet, dann hat er nicht nur ein Wort erschaffen, sondern eine Bedeutung sofort hineingelegt. Und dann hat er diesen Zustand des Nichts verloren. Hier hat er sich als eine Person, eine Identität erschaffen mit einem Wort. Und das ist alles andere als nichts. Es wird Schmerz sein. Es tut weh.
Im Chat sind Fragen. Ich lese mal vor vom Christopher Griegert. Hi Maya Carina.
Hi.
Was empfiehlst du Menschen, die im Kopf verhaftet sind? Und was ist der Sinn des Schmerzes? Alles Liebe und vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Es gibt keinen Sinn. Wenn Schmerz da ist, ist Schmerz da. Und das ist der Hinweis, dass hier eine Verhaftung vorliegt an einem Gedanken. Es ist die Haft an einem Ich-Gedanken. Es ist die Trennung vom göttlichen Wesen, das ich bin. Und hier ist eine Verhaftung und hier ist der Kopf geboren. Hier bin ich im Kopf geboren. Und diesen Gedanken und damit den Schmerz zuzulassen, da beginnt ein Fallen in die Tiefe des göttlichen oder geistigen Gewahrseins. Und es gibt dieses Hilfsmittel, wenn der Verstand jetzt aktiv ist und er beschäftigt werden will, dann kann er das bekommen, diese Beschäftigung, weil jeder schmerzliche Gedanke kann umgekehrt werden, kann man aus der umgekehrten Perspektive betrachten und in dieser intelligenten Sicht der Umkehr kommt Stille auf. Es löst sich die Haft am ursprünglichen Gedanken und das ist wie der Kopf fällt ins Herz. Das ist eine symbolische Sprache. Die Bedeutung im Kopf verliert sich. Und das Herz, das ich bin, bleibt. Das Herz des Lebens, das ich bin. Und in diesem Zustand, ja, es ist Leichtigkeit. Es ist ein Leben ohne Existenzangst. Es ist für jeden möglich. Also die Umkehrung eines Gedankens, an dem eine unbewusste Anhaftung passiert. Wir tun das nicht. Das geschieht unbewusst. Im Bewusstsein zu integrieren, ist ein Fallen in das Nichts. Es hat nichts mehr eine Bedeutung und das wird doch dann Freude sein. Leichtigkeit, vielleicht sogar Glückseligkeit. Das ist die Praxis, die Umkehrung von Gedanken, an dem eine unbewusste Anhaftung geschieht, ist Sadhana, die Praxis, spirituelle Praxis, die in die Befreiung führt, wo dann nichts bleibt als Freude. Das ist, was wir hier praktizieren, immer und immer wieder. Die Ausrichtung nach innen. Vom Kopf nach innen. Denn der normale Mensch lebt im Kopf, weil er das glaubt, was er denkt. Und hier kann man sagen, es ist wie das Bewusstsein, das ich bin, schläft innerhalb des Denkprozesses, der automatisch abläuft. Und der ist zu stoppen, indem die Umkehrungen von Gedanken eingeblendet werden, im Bewusstsein verankert. So passiert eine Loslösung. Und es ist der Fall ins Nichts. Es ist das, woraus ich auch geboren bin. Ich, der Ich-Gedanke, der eine körperliche Erscheinung produziert. durch die Enge Ich. Und diese Umkehrungen von Gedanken, an denen eine Haft, eine unbewusste Haft passiert, ist Bestandteil der universellen Spiegelung, die Bewusstsein ist. Weil es ist ja was hier, es ist ja nicht nichts, es ist ja Bewusstsein hier, sonst wäre niemand hier. Wir wollen ja nicht weiter sein, als wir sind, auch wenn manche spirituelle Lehrer behaupten, es gibt nicht mal Bewusstsein. Danke, ist ein schönes Konzept. Trotzdem sehen wir ja hier Köpfe, wir sehen Arme, Beine, wir sehen die Erde, wir sehen Pflanzen und Tiere. Für mich fühlt sich das wie eine Phrase an. Es gibt nicht mal Bewusstsein, es ist eine Leere, da bist du gar nicht. Man kann sich das einreden und trotzdem sich mit dem Nachbarn streiten. Das ist nicht nichts, es tut weh. Und Bewusstsein bedeutet Spiegelung. Ohne das Zweite, was außerhalb von mir ist, dass der Spiegel ist von dem, was ich bin. Ohne dieses universelle Schöpfungsprinzip, das sich in der äußeren Welt spiegelt, gäbe es kein Bewusstsein. Und Bewusstsein ist hier. Bewusstsein ist Spiegelung. Das Zweite, was außerhalb von mir erscheint, bin ich selbst. Das ist Lebendigsein, Bewusstsein. Lange Antwort. War es eine Antwort?
Also im Chat steht noch eine Frage von einem Ibrahim Kevek. Liebe Maya Karina, wie ist dein Erwachen geschehen?
Mein Erwachen. Erwachen ist ein Konzept. Was geschehen ist, keine Ahnung. Es ist einfach da. Das Gewahrsein, dass ich keinen freien Willen habe, dass ich keine Entscheidung habe, dass ich hier überhaupt gar nichts tun kann, dass ich bewegt bin von einer Kraft, die außerhalb von mir existiert. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Bewegtsein da und ich könnte es Erwachen nennen, weil in diesem Bewegtsein, in diesem Gewahrsein, dass ich bewegt bin und nicht die Handelnde, ändert sich das ganze Weltbild, ändert sich alles, das ganze Leben. Es ist geschehen. Ich würde sagen, der Anfang war, dass ich aufgehört habe mit Essen und Trinken, weil die Umkehrung von Glaubenssätzen wurde, diesem Prozess habe ich mich anvertraut. Und da wurde klar, dass die Umkehrungen von schmerzlichen Gedanken, also an denen Anhaftung passiert, immer wahrer ist als der ursprüngliche Gedanke. Und da kam plötzlich sowas wie eine Offenbarung, dass auch der Gedanke, ich muss essen und trinken, um den Körper am Leben zu halten, ein gelernter Gedanke ist, also ein Glaubenssatz. Und es war so klar, dass ich aufgehört habe mit Essen und Trinken, bis zu 10 Tage nichts getrunken und nichts gegessen habe und ohne Essen auch weiterhin noch mehrere Monate bewegt bin. Und das ist diese absolute Trockenheit, wo ich ohne Bedürfnis lebe und wo das Leben des sogenannten Körpers immer leichter wurde. Es ist dann, als ob der Körper gar nicht mehr existiert und eine Bewegung geschieht. Der Körper ist noch da, aber ich bin nicht der Körper. Ich bin das, was die Bewegung ist. Und vielleicht war das der Anfang, vielleicht könnte ich das so sagen, des Erwachens. Vielleicht hat es auch damit gar nichts zu tun, es ist nur eine Erklärung. Vielleicht sollte es einfach geschehen. Weil dieses Gewahrsein, dass ich bewegt bin, ist universell immer da. Es gilt für jeden. Wer nach innen schaut, wird es bemerken. Dazu musst du auch nicht aufhören mit Essen und Trinken. Es ist immer da.
Willst du noch was zu der Aussage erläutern, eine Kraft außerhalb von dir, die dich bewegt oder die, ja, das, da bin ich gerade hängen geblieben. Mhm. Außerhalb, innerhalb, wenn ich denke, wir sind, es ist ein Ganzes, wie kann etwas außerhalb sein?
Ja, nicht, die ist natürlich auch in mir, es ist die Kraft der Bewegung, die ich selbst bin, außerhalb und innerhalb gleichzeitig. Mhm. Ich will damit nur sagen, dass es keine Ich-Person gibt, die sich bewegt. Es ist außerhalb der Vorstellung, dass ich mich bewege. Das wollte ich damit nur sagen.
Danke. Christopher hat noch mal was geschrieben. Viele Menschen erfahren Existenzangst. Ich erlebe immer wieder, dass sobald die Angst erkannt wird, Antworten und Lösungen für Umstände direkt erfahren werden. Kannst du etwas zur Angst sagen?
Angst ist nicht real. Angst ist ein Gedanke. Angst ist Lebensenergie, die interpretiert wird schmerzlich oder negativ. Aber Angst, wenn du das, was du wahrnimmst, in dir nicht mal Angst nennst, dann bleibt genau das übrig, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Energie, die du bist, es ist reine Lebensenergie, die eine Bewegung des sogenannten Körpers bewirkt. Also das, was du Angst nennst, nenn es nicht Angst, sei im Einklang mit dieser sogenannten Energie, es ist das, was du bist. Und du bist nicht dieser Körper. Wenn du das Angst nennst, bist du körperlich identifiziert. Weil nur wer glaubt, er ist ein Körper, da ist Angst, dem Körper könnten sterben. Wenn du es nicht Angst nennst, ist der Körper jetzt schon gestorben. Du bist das, was du bist, reine Lebensenergie, die sich durch den Körper ausdrückt. Aber du bist nicht der Körper. Das Körperliche ist gestorben, symbolisch gemeint. Es ist wie Sterben, bevor der Körper dann wirklich stirbt. Die Körperidentität ist gestorben. Und du bist das, was du bist, schon immer gewesen. Eine Energie, die Bewusstsein ist, die sich hier auf der Erde durch den Körper ausdrückt. Also so ist das Gewahrsein hier. Wenn du ganz still bist, du als das körperliche Wesen, das ich jetzt anspreche, und du ganz still bist und du bewegst den Körper nicht, was ist die Wahrnehmung? Geh dahin, kann sein, dass du keinen Körper findest. Ist kein Anfang, kein Ende da, nichts ist da, was körperlich ist. Wenn eine Bewegung machst, hast du den Körper wieder, oder wenn du denkst an Kopf, Arme, Beine, dann hast du einen Körper erschaffen. Wenn du dich aber nicht bewegst, wenn du ganz still bist, da wird da kein Körper sein. Und dieses Bewusstsein, das ist, was du bist, nimmst du dann, wenn du wieder aufstehst und dich bewegst, mit. Und hier ist die Bewegung rein. Hier bist du, die Bewegung selbst, aber nicht der Körper. Bewegung, die das Leben ist. Bewegung, der Weg, das Leben, und das ist die reine Wahrheit.
Doris G. fragt, was ist dein Leben als Erwachte?
Nichts Besonderes, außer Bewegung. Ich bin dasselbe, das du bist, nichts als Bewegung. Sowas wie eine göttliche Präsenz. Nichts hat eine Bedeutung.
Christopher fragt jetzt nochmal, ich hatte das jetzt ausgelassen, weil ich dachte, das hat sich erübrigt. Er fragt nochmal oder sagt nochmal, oft hänge ich noch in der Angst vor dem Sterben.
Körper können sterben, ja. Aber du bist nicht der Körper. Du kannst dir eine Frage stellen. Wenn der Körper stirbt, ist kein Bewusstsein mehr hier. Kannst du das wirklich wissen? Der Körper stirbt. Was du bist, kann nicht sterben. Das zu hören, könnte dazu beitragen, dass du die Angst verlierst. Mit dem Tod. Und in jedem körperlich denkenden Menschen ist ganz tief verborgen das Wissen, was der Tod wirklich ist. Nichts Bedrohliches. Es ist der Zustand des Nichts, aus dem heraus ein Ich, das körperlich erscheint, geboren wird und scheinbar in einer Zeit lebt und dahin zurückkehrt. mit diesem Wissen oder mit dieser Sicht den Alltag zu verbringen, da wird sich sicherlich einiges ändern. Da werden sich sogenannte Existenzängste von selbst lösen. Weil Existenzängste, da geht's immer nur darum, den Körper zu erhalten, mein Leben zu erhalten, wie es jetzt ist. Aber niemand hat eigentlich diese Macht und diese Kraft, weil Leben ist Veränderung. Und gerade in der heutigen Zeit ist die Veränderung sehr stark zu spüren. Nichts ist mehr, wie es war. Verändert sich ständig. Es ist Schönheit. Es ist Wissen, dass nichts wirklich verloren gehen kann. Dass die Welt nicht untergehen kann, dass der Körper zwar stirbt, aber was ich bin, ist ewig hier. Dieses tiefe Wissen, dieses Wissen ist in der Tiefe eines jeden Menschen verborgen. Wer sich nach innen ausrichtet, kommt mit dieser Offenbarung, was die Welt im Innersten zusammenhält, in Kontakt. Tiefe innere Einkehr in die Stille. Und die Anerkennung der Spiegelung kann dabei sehr hilfreich sein, kann den Verstand auf eine so intelligente Weise beschäftigen,
Maja, Karina ist kurz ohne Internet. Ich denke mal, sie kommt gleich wieder. Okay, ich gucke mal. Die nächste Frage ist erstmal von Christopher. Ich danke dir für deine Antworten.
Super, gerne.
Von Harald.
Also nicht meine Antworten. Wenn du sie hörst und es ist stimmig, dann sind es deine Antworten. Nichts ist getrennt.
Die nächste Frage wäre von Herr Harald. Liebe Maja, Karina, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich alleine bin. Da spüre ich einen tiefen Frieden. Als Friseur rauben mir die Kunden viel Energie. Wie gehe ich damit am besten um? Wie gehe ich am besten damit um?
Die reden, ne? Die Kunden reden. Und wenn ich als Friseur das verstehen möchte oder irgendeine Ambition habe, da was dazu zu sagen, dann raubt das ziemlich viel Energie, das stimmt. Aber es ist möglich, mit dem Bewusstsein zuzuhören, dass jedes Wort Gottes Wort ist und keine eigene Bedeutung hat. Und probier das mal aus, was du dann wahrnimmst. Zuhören, ohne da eine Bedeutung in die Worte hineinzulegen. Sie sind alle gleich bedeutend. Du entziehst quasi den Worten ihre Bedeutung und hörst nur die Töne, die Klänge. Könnte sein, dass du Musik hörst. Ohne Anspruch zuhören, die Worte hören und keine Bedeutung hineinlegen. Mal ausprobieren. Dann behältst du deine Energie. was die Energie raubt, sind Glaubenssätze, also Gedanken, die unbewusst für die Wahrheit gehalten werden. Ich muss das verstehen, ich muss eine Antwort finden, ich muss denen helfen können. Oder oh, sie sollten endlich still sein, ich brauche meine Ruhe. Es ist ein gedanklicher Prozess, der abläuft, wenn du die Worte hörst. Aber wenn du die Worte und mit der inneren Haltung hörst, jedes Wort hat eine gleiche Bedeutung, dann entziehst du denen eine bestimmte Wertigkeit. Und es wird alles eigentlich nur Klänge. Es werden nur Klänge. So als ob du Musik hörst. Also so ist es mir geschehen. Und was mir passieren kann und geschehen kann, kann jedem anderen auch geschehen. Da taucht vielleicht sogar diese Zeile gerade auf von dem Lied Freude schöner Götterfunken. Jedes Wort ist ein Götterfunke. Hat keine Bedeutung außer ein göttlicher Funke zu sein, der mich am Leben erhält, der meine Nahrung ist, die Nahrung des Lebens, des Bewusstseins, dass ich bin. Die Nahrung des Bewusstseins, dass ich bin. Und währenddessen kann ich Haare schneiden.
Eine Frage im Zoom-Chat von Biene Maya. Würdest du dich selbst als erwacht oder erleuchtet bezeichnen?
Nein. Ich habe da keine Bezeichnung. Es ist einfach nur Freude da. Wo es kein Ich gibt, das etwas tut oder denkt, wird einfach nur Freude da sein und auch kein Konzept erwacht oder nicht erwacht. Das ist eine Bezeichnung für irgendwas, wo jemand eine Bedeutung hineinlegt, die in mir nicht existiert.
Christopher fragt, wenn ich über einen Umstand in meinem Leben einen Groll hege, wie erkenne ich die Wahrheit?
Welche Wahrheit? Das Groll da. Groll ist eine Energie. Die Wahrheit ist, sei eins mit dieser Energie. Das ist das, was du bist, die Wahrheit. Nenn es nicht mal Groll oder gegen etwas. Sei das, was du bist, Lebensenergie. Nenn es Lebensenergie. Energie. Oder nenn es gar nichts. Einfach damit sein. Ist das, was du sowieso bist. Reines Sein. Das sich manchmal energetisch stärker anfühlt und manchmal schwächer. aber es wird immer da sein, weil das ist, was du bist. Es gibt nichts zu tun, außer mit dem zu sein, was ist, ohne es zu benennen. Das ist göttliches Gewahrsein. Und das ist der Punkt, wo die Welt aufhört, eine Welt zu sein.
Lucy Lee schreibt, erlebe gerade sowas wie eine Todesangst, wie von allem und jedem verlassen sein. Fällt mir schwer, da gerade wach zu bleiben, nicht in irgendwelchen Geschichten einzusteigen.
Dann nimm das wahr, was du gerade wahrnimmst und nenn es nicht mal Todesangst. Sei das, was du bist, ohne die Geschichte. Die Geschichte ist im Kopf, ist okay. Sei das, was du bist. Die Angst ist der Wecker, der dringliche Hinweis, das zu sein, was du jetzt bist. Und nenn es nicht mal Angst. Es ist reines Bewusstsein, das du bist. Nenn es nicht Angst. Wenn du es Angst nennst, hast du eine ganze Geschichte. Oh, ich bin allein. Und so weiter, was du gerade gesagt hast. Sei, was du bist. Nimm diese Energie wahr, die du bist, ohne es zu benennen. Es könnte sich ein Zustand des Geborgenseins entwickeln, ohne die Geschichte. Sowas wie ein Urvertrauen, aber es ist auch nur eine Benennung. Auch Geborgensein ist eine Benennung. Da ist auf jeden Fall nichts, was dich töten kann, weil es reines Gewahrsein ist. Nichts als Gewahrsein zu sein bedeutet nicht körperlich sein und hier ist auch keine Angst, keine Todesangst. Wenn du es nicht benennst, keine Geschichte, also das bist ohne Geschichte, dann ist da kein Ich und damit keine Angst. Es ist meditative Einkehr in die Wahrheit, die du bist. wenn du es interpretierst, oh, ist ja Einsamkeit, oh, ich bin ja allein. Wenn du in diese Geschichte einsteigst, suchst du sofort nach Gemeinsamkeit. Du hast die ganze Welt. Mit denen will ich sein, mit denen nicht. Sei das, was ohne Geschichte ist. Und dann kommt die Geschichte vielleicht zurück, weil es hat so einen Schwung im Kopf, unsere Geschichten, unsere Gedankengeschichten. Doch es bedeutet nichts als Freude, weil die Geschichten nicht wahr sind. Du bist jetzt in Kontakt mit der Wahrheit, die du bist, dem reinen Sein. Und hier macht eine Geschichte nichts als Freude, weil sie nicht wahr ist. Sagt ja schon das Wort Geschichte.
Christian Dobeck fragt oder schreibt, du sagst, man soll als Bewusstsein Gottes Wort hören. Das sind doch aber zwei, Bewusstsein und Gott, Trennung.
Nein, es ist keine Trennung. Außerdem sage ich nicht, dass du das sollst. Du sollst gar nichts. Ich weise auf eine Möglichkeit hin, in allen Worten das Göttliche zu sehen oder anzuerkennen, weil alles kommt von Gott. Es gibt da keine Trennung. Hier bist du quasi selbst das göttliche Wort. Keine Trennung. Bewusstsein und Gott sind nur zwei verschiedene Worte für dasselbe. Es geht darum, diese Haltung anzunehmen, dass das, was du hörst, Gottes Wort ist und wo das Göttliche sich durch Worte äußert und sich hier in der Welt widerspiegelt. Es ist eine neue Haltung, zu sehen und zu hören. Keine Trennung. Eine Trennung hat es noch nie gegeben. Nur dann, wenn der Ich-Verstand was trennt. Und das ist sein Job, zu trennen. Doch die innere Intelligenz, die das Bewusstsein ist, oder Gott, kann erkennen, dass diese Trennung nicht möglich ist. Die Trennung als Illusion durchschauen. Und hier bist du das göttliche Bewusstsein selbst, das Worte hat, die nichts bedeuten als Freude. und diese Freude, von der ich manchmal oder schon oft gesprochen habe, ist keine emotionale Freude, ist keine Emotion wie boah. Es ist ein stilles Gewahrsein. Es ist was ganz Sanftes. Es sieht nicht mal von außen betrachtet oft so aus wie Freude. Es ist einfach nur Stille, unbewegt sein. Freude ist nur ein Versuch, etwas auszudrücken, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Vielleicht ist es das, was man in dieses Bild der Mona Lisa hinein interpretiert, wo manche Leute rätseln, dieses geheimnisvolle Lächeln, das man nicht ergründen kann. So ein geheimnisvolles Lächeln, das eindeutig keine Emotion ist, wo einfach ein Wissen um das Ganze sich drin verbirgt. Das ist, wenn man manchmal so ein Bild anschaut, ist plötzlich was ganz Mysteriöses wach, was man nicht erklären kann. Etwas Irrationales. Und manche Menschen, die sehr im Verstand zu Hause sind, versuchen natürlich Erklärungen zu finden. Hoffnungslos. Diese Faszination des Unerklärlichen. Wenn ich mich erinnere, war schon immer da. Das hat mich zum Beispiel dazu gebracht, während meiner Schulzeit bereits Einsteins Bücher zu lesen. Da standen Dinge drin, die man einfach gar nicht verstehen kann. Und der Verstand versucht, sie zu verstehen. Was daraus kommt über Formeln, Ableitungen, kann nicht mal derjenige selbst verstehen, der die Formeln ableitet. Das ist was ganz Irrationales. Da verbirgt sich so eine geheimnisvolle Botschaft drin. Das ist nur einfach, die den Verstand dann plötzlich innehält, wo man sieht, man kann eigentlich überhaupt nichts wirklich wissen. Und von diesem Punkt aus, dass ich nichts wirklich wissen kann, passiert was ganz Geheimnisvolles. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Und es gibt ganz viele Paradoxa. Es hält den Verstand an. Es ist das Beste, was uns passieren kann, dass man etwas nicht versteht. Weil man muss es nicht verstehen. Man etwas hört, was man nicht verstehen muss. Es ist wie Glückseligkeit. Berührt sein. Einfach da sein. Und so kann ich als Friseur dort sein, wo ganz viele Leute sind und die reden, alle wollen sie reden, reden, reden. Ich muss nichts verstehen. Ich habe nicht mal ein Motiv zu antworten. Es könnte Glückseligkeit sein. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss nicht mal antworten. Wer versteht schon einen anderen?
Herr Harald schreibt auch noch: Vielen Dank für die stimmige Antwort. Das mache ich tatsächlich manchmal automatisch.
Als Friseur?
Der Friseur hat geantwortet.
Danke. Ja, dieses ist auch schon angelegt. Klar, du weißt es. Aber das hat nichts damit zu tun mit Durchzug, sondern mit Präsenz. Ich muss es nicht verstehen. Und dann sind die Worte wie Klänge. Achte mal drauf, dann findest du es.
Christopher Kriegernd fragt, kannst du noch etwas zu den Spiegelungen sagen?
Spiegel bedeutet, wenn du in einen körperlichen Spiegel schaust, ist dasselbe, hier und da, keine Trennung. In der Lehre des Advaita Vedanta, ich bin dasselbe wie du, Namaste, gibt es sogar diesen Gruß, ich grüße das Göttliche, das du bist, dasselbe, das ich bin, bedeutet, es gibt keine Trennung. Die Spiegelung, dass das, was draußen ist, ich selbst bin, anzuerkennen, löst die Vorstellung auf, die schmerzliche Vorstellung auf, dass ich ein getrenntes und daher körperliches Wesen bin. Und deshalb ist die Anerkennung der Spiegelung bedeutet die Anerkennung des höchsten Gesetzes des Lebens, das Bewusstsein ist, denn Leben ist nicht körperlich. Es ist unsterblich, ewiges Gewahrsein. Also die Spiegelung anzuerkennen, ist ein heiliger Pfad, zurück nach Hause zu kommen in das, was ich bin, was ich von Anfang an bin. Es ist nicht körperlich. Es ist der Tod, nichts, aus dem heraus ich sich ein Ich-Gedanke löst, um dahin zurückzukehren. Das ist das Wesen des Lebens, eine scheinbare Bewegung. Und auch das, was ich gerade spreche, ist nicht wahr. Es sind symbolische Worte, die auf das hinweisen, was Leben und damit Bewegung oder Bewusstsein ist. Und in dieser Spiegelung versteckt sich auch, wie im Himmel, also oben, so unten, wie im Himmel, so auf Erden, das Göttliche, was außerhalb meines Verstandes existiert, existiert hier auf der Erde in mir genauso. Keine Trennung. Also oben ist dasselbe wie unten. In dieser Spiegelung, die vollkommenes Bewusstsein ist, diese beinhaltet auch die hermetischen Gesetze. Hermes Trismegistos, ein Symbol, das oben dasselbe ist wie unten. Und das ist das Mysteriöse, wo dieses Geheimnis des Lebens, was keine Trennung beinhaltet. Die Verkörperung dieser Weisheit, das sind keine Personen, die kann man nicht finden. Das betrifft Jesus Christus genauso wie Hermes Trismegistus oder Konfuzius. Mir fallen jetzt andere auch nicht ein. Verkörperungen von Weisheit findet man nicht, wann sie geboren sind oder gestorben sind. Das verschwimmt. Und das hat seinen Grund, die Person existiert nicht. Verkörperungen von Weisheit sind ewig und sie haben unterschiedliche Namen, aber es sind keine Körper und keine Personen. Und so gibt es auch viele Geschichten um die Geburt von Jesus und auch um den Tod, um das Begräbnis. Wo ist er beerdigt? Sie werden es ewig nicht finden, mit Sicherheit, weil Jesus Christus auch Symbolcharakter hat und keine Person ist, die gestorben und wieder auferstanden ist. Es ist nur ein Spiegel, ein Symbol dafür, dass das, was stirbt, der Körper ist und was ewig ist, das Bewusstsein. Und wer die Spiegelung anerkennt, begegnet quasi dem physischen Tod hier und jetzt. Es gibt kein Ich. Nichts ist dazwischen. Und wo kein Ich ist, das sich abtrennt, gibt es kein Leiden, kein Schmerz. Da wird Liebe sein. Und wo dieses liebende Gewahrsein ist, wer darin erwacht, da gibt es kein Ich. Und also gibt es auch kein Ich, das erwachen kann oder nicht erwachen kann. Das ist ein Trennungsgedanke, eine Illusion. Maya. Maya, nicht nur als Biene.
Lucy Lee schreibt, kommt mir vor, als wollte da irgendwas in mir arrogant und verbissen die Kontrolle behalten. Nicht verschmelzen mit dem Moment, das nicht fühlen, was da gerade auftaucht.
Ja, schau. Intelligent. Intelligentes Schauen bedeutet wach sein. Gibt es hier jemanden, gibt es hier ein Ich, das die Kontrolle hat? Kannst du kontrollieren? Kannst du wollen, was du willst und das kontrollieren, dass sich das erfüllt? Ja oder nein? Die Frage ist entscheidend für deine Freiheit. Wenn du irgendetwas kontrollieren könntest, hm. Würdest du dann, ja, Beispiel, Uwe?
Naja.
Würdest du dann alt werden wollen als Körper?
Oder Angst haben wollen?
Oder Angst haben wollen? Würdest du krank werden, wenn du etwas kontrollieren könntest? Kannst du irgendetwas kontrollieren, ja oder nein? Unabhängig von deinem Willen. In die Entspannung, indem du angeschlossen bist, wo du eins bist. Kein Gegenwillen. Er hat sowieso keine Macht. Und so folgst du dem göttlichen Willen hier auf der Erde, wo du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, immer der Körper immer zur richtigen Zeit in der richtigen Weise aussieht, sich verändert. Du bist eins damit und das ist Bewusstsein. Und kann sein, dass du nicht mal merkst, dass der Körper stirbt, weil der existiert schon gar nicht mehr. Okay. Das ist Sterben, bevor der Körper stirbt. Klar zu sein, ich habe hier nicht die Kontrolle. Der freie Wille ist eine Illusion. Was ja auch die Gehirnwissenschaftler schon durch Experimente herausgefunden haben. Das heißt, es gibt niemanden, der hier irgendwie verantwortlich ist für das, was ist. Das, was ist, soll geschehen, wie es ist. Und wenn du es nicht bewertest, bist du frei, mit dem zu sein, was ist. Das ist eigentlich eine einfache Sache. Ich brauche die Kontrolle nicht, weil ich sie nicht habe, ist ein schönes Mantra. Und Mantra meine ich nicht irgendwie ein Mantra, sondern es ist die Wahrheit. Dieser Satz ist Ausdruck der Wahrheit. Ich brauche die Kontrolle nicht, weil ich sie nicht habe. Das ist die reine Wahrheit. Ich bin im Einklang mit der Bewegung des Lebens. Da gibt es kein Ich. Und wo kein Ich gibt, wird liebendes Gewahrsein sein. Und das genügt. Das genügt. Wir wollen nicht weiter sind, als wir sind. Wir manche spirituelle oder Satsang-Lehrer hören. Es gibt nicht mal Bewusstsein. Na dann, nicht weiter sein als hier und jetzt erstmal Bewusstsein. Und aber dieser Hinweis es gibt nicht mal Bewusstsein. Das wird manchmal, das erfahre ich ja hier in meinem Umfeld, aufgegriffen.
Jetzt ist das Internet eingefroren, das Bild ist eingefroren. War Seton noch da, oder? Jetzt kommt sie wieder. Oh. Noch eine Frage vorlesen? Ja, ich denke, wir beenden dann langsam den Zoom, weil jetzt ist auch das Handy-Internet eingefroren. Gut, dann... Die hört uns auch nicht mehr.
Ach, hier ist aus Versehen jemand auf die Stummschaltung gekommen. Jetzt hörst du uns wieder, oder?
Hörst du uns?
Ja, aber ihr seid jetzt schräg zu sehen.
Ja, 90 Grad quer.
Ja, so.
Schräg.
Ja, so.
Jetzt.
Ah, so?
Wie vorher,
so ist besser.
Ist jetzt ja, wieder normal? So geht's, genau.
Ja.
Okay, eine Frage im Zoom-Chat wäre von Biene Maya. Ist Jesus eine kollektive Projektion aus dem Wunsch nach Erlösung?
Ja, könnte sein. Aber es gibt halt keinen Erlöser außerhalb von mir selbst. Die Lösung und damit die Erlösung ist in mir selbst. Und der Weg dahin ist die Ausrichtung nach innen und die Anerkennung der Spiegelung. Außen ist dasselbe wie innen, ist ein solcher heiliger Weg, wo eine Erlösung und damit eine Lösung von der Vorstellung, dass ich getrennt bin, passiert. Also Erlösung bedeutet nichts anderes als, ich bin klar, ist die Trennung ist Illusion, ich bin eins. Und wer diesen Weg nicht kennt, diesen heiligen Weg nach innen, wo ich eins bin, wo keine Trennung ist, wo ich das vollkommene Wesen bin, in dem alles erscheint, was Erscheinung ist, also nichts als Erscheinung. Wenn dieser Weg nach innen nicht bekannt ist, dann setzt ganz schnell der Glaube ein, dass wir an einen Erlöser im Außen glauben. Und das ist dann wieder der Spiegel. Alles, was scheinbar außen ist, der Erlöser ist innen. Und die Verfahrensweise, die Erlösung zu finden bei sich selbst, ist, das ist der Weg, den ich praktiziere oder vermittle, anerkenne die Spiegelung, keine Trennung. Du kannst dich in jedem Wesen außerhalb von dir selbst wiederfinden, in jedem Baum, in jedem Tier, das Wesen eines Tieres, kannst du beschreiben und es in dir selbst finden. Und das ist ein einfacher Weg, sich zu lösen, zu erlösen von der Trennung, von der Vorstellung, dass ich ein getrenntes und daher körperliches Wesen bin. Diesen heiligen Weg nach innen, wie er sie praktizieren kann, verfällt schnell in eine Sehnsucht. Das ist die kollektive Sehnsucht nach einem Erlöser, ja, könnte man nennen, im Außen. Und das ist, wo ich die Verantwortung abgebe an etwas, was außen ist. Keine Chance. Und das ist auch so diese Satsang-Strömung. Man fühlt sich angezogen von Satsang-Lehrern oder Satsang-Leitern, als ob das von außen, das, was man, dass die Erlösung von außen kommt über eine sogenannte Person. Wenn du die Spiegelung anerkennst, dann behältst du die Verantwortung. Du bist hier unabhängig von einem äußeren Lehrer. Und das ist das, was nur Mutige praktizieren. Weil es macht dich unabhängig von einem äußeren Lehrer, die Spiegelung anzuerkennen. Hier bist du selbst der Guru. Außen ist dasselbe wie innen. Wachsamkeit, Achtsamkeit. Du behältst die Verantwortung. Und diese Verantwortung zu behalten, ist eigentlich der Schlüssel für Erlösung. Und es ist nicht falsch, erstmal zu irgendeinem spirituellen Lehrer zu laufen. Es gibt viele Wege, viele Umwege, bis du dorthin kommst. Bis du erkennst, dass du schon da bist, was du eigentlich suchst. Kehr um, such nach innen, die nach innen gerichtete Suche, und du behältst die Verantwortung. Ansonsten machst du dich abhängig von einem äußeren Lehrer. Oder Erlöser, was dasselbe ist. Also die Anerkennung der Spiegelung ist der Weg in die Freiheit. Den kannst du nur allein gehen. Und wir treffen uns hier in einer Sangha. Das bedeutet, jeder geht diesen Weg allein für sich, immer wieder nach innen, diese Ausrichtung nach innen. Und wir unterstützen uns darin. Dazu braucht es keinen Lehrer. Und du wirst die Sangha morgen kennenlernen, Yvonne. Ein Teil davon.
Bin gespannt. Mhm.
Ja.
Mein kleiner Hund heißt auch Maya. Also ich habe den Namen gesucht, die kam schon so zu mir.
Mhm. Aber du hast jetzt zwei neue, ne?
Nee, ich habe zwei insgesamt.
Ach so.
Also hier ist jetzt nämlich eine Frage nochmal von Christopher Grigand. Was ist Maya?
Ja, Maya bedeutet Schein, habe ich irgendwo gelesen. Schleier. Kann Schleier sein. Ein scheinbarer Schleier. Haft, unbewusste Haft am Denken. Und wenn du die Umkehrung der Gedanken, an denen du anhaftest, im Bewusstsein integrierst, lüftet sich der Schleier und hier bist du als das Bewusstsein, die Illusion selbst. Maya, eine Erscheinung, nicht körperlich. So vielleicht. Schöne Geschichte. Ja, wir lieben Geschichten.
Und was ist denn Lila?
Lila? Ja, Lila, so wie ich jetzt informiert bin, ist das ein Wort aus dem Sanskrit, Göttersprache. Sanskrit als die Göttersprache, das bedeutet, dass diese Worte dort dem göttlichen Bewusstsein, also kräftigere, deutlichere Spiegel des göttlichen Bewusstseins sind. Und soviel ich weiß, bedeutet Lila, dass wir hier das göttliche Spiel auf der Erde leben. Das heißt, wie im Himmel, dort wo alles eins ist, das Paradies, verwirklicht sich hier auf der Erde im Spiel mit Ich und Du. Das göttliche Spiel auf der Erde, das wir als scheinbare Personen spielen, als Personen, die eigentlich keine sind, bis wir das eben erkennen, dass ich ja nicht die Handelnde bin, dass ich ja nicht die Kontrolle habe, spielen wir ein Spiel zwischen ich und du, bis eben diese Erkenntnis da ist, dass das, was ist, passieren soll. Und das ist dann die Verwirklichung des Göttlichen in mir selbst. Also so ungefähr, würde ich sagen. Sanskrit, Sat, S-A-T, wo auch Satsang herkommt, ist auch so ein Wort aus dem Sanskrit, bedeutet Sättigung, Vollkommenheit, Erfüllung, Wahrheit ist das, was ich bin, Sat. Sangha ist auch ein Sanskrit-Wort. Ist eine, die Gemeinschaft anderer Art. Die Gemeinschaft, wo wir alle, wo Menschen auf der ganzen Welt eine innere Ausrichtung haben. Es gibt da viele Yoga-Yogis, die wirklich Yoga im ursprünglichen Sinne lehren und vermitteln, was mit dem hiesigen Yoga nichts mehr zu tun hat. Das ist einfach mehr wie, ja gut, ich will es nicht abwerten, das ist eine Imitation des spirituellen Aspekts von dem reinen Yoga. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die weltweite Sangha.
Die weltweite Sangha. Dazu gehört auch diese transzendentale Meditation, wo mit Mantras gearbeitet wird, was wir hier im Umkehrkurs auch tun. Wir gehen quasi in die Umkehrung von angstbesetzten Gedanken und schauen, dass das dort wahrer ist. Das sind offene Augen, die schauen, hier ist ja viel wahrer, hier ist es friedlicher und liebevoller. Und mit diesen Umkehrsätzen gehen wir vor den Spiegel, sprechen diese Wahrheit aus. Das ist dann kein Mantra, sondern das ist Bewusstsein, das spricht. Hier ist die Wahrheit. Und so können quasi ursprünglich eingeprägte schmerzliche Gedanken sich auflösen, weil sie bekommen keinen Schwung mehr und damit verlieren sie sich. Das bedeutet Erlösung, Lösung vom Schmerz und von der Angst. Also es ist diese weltweite Sangha, die eine innere Ausrichtung auf die Wahrheit im Inneren haben. Und wir hier auf dem Umkehrplatz sind Teil dieser weltweiten Sangha, die dieselbe Ausrichtung haben, eine spirituelle Gemeinschaft. Und die unterscheidet sich quasi von einer weltlichen Gemeinschaft, wo die Menschen darauf ausgerichtet sind, angefangen bei Partnerschaft, Familie oder größere Gemeinschaften, wo man sich Bedürfnisse gegenseitig erfüllt. Ist völlig anders. Hier werden Bedürfnisse als Glaubenssätze anerkannt und die werden, weil sie uns abhängig machen, einfach aus der umgekehrten Perspektive betrachtet. Und woher weiß ich, dass die Umkehrungen wahr sind? Hier ist es friedlicher, liebevoller. Und insofern ist dies der Weg nach innen in den inneren Frieden, diese Ausrichtung in den inneren Frieden. Sangha. Jeder hat diese Ausrichtung nach innen und die anderen haben Teil daran. Und das befruchtet sich quasi gegenseitig und das ist anders als normale Gemeinschaften, die darauf ausgerichtet sind, Bedürfnisse zu erfüllen, die nicht als Glaubenssätze erkannt sind. Ich brauche körperliche Berührung, ich brauche deine Nähe, deine Zustimmung, die Harmonie mit dir. Ja, all das. Wir kennen es. Ich brauche Sicherheit. Du gibst mir Sicherheit. Ich gebe dir Sicherheit. Ja, das ist die Illusion.
Ich lese einen letzten Kommentar vor. Von Strange Bob. In sich hineinsterben.
Ja. War das jetzt eine Frage?
Nee, ein Kommentar.
Ein Kommentar, ja, es ist in sich hineinsterben. Ja, der Weg nach innen bedeutet, ich sterbe in mich hinein, in das, was ich schon bin. Und der Ich-Gedanke stirbt, der vereint sich mit dem, was ich schon bin. Ja, es ist ein schönes Bild. Ich in mich hineinsterben bedeutet erwachen in dem unsterblichen Wesen, das ich bin. Das nie geboren ist und nicht sterben kann. Danke für Satsang. Ja, danke für die Offenheit, danke für Frage, danke für Antwort. Was ich bin, ist Dankbarkeit. Es ist dasselbe, das du bist. Danke und bis morgen.
Bis morgen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Yvonne.
Tschüss. Tschüss.